Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
None and bears a responsibility for attempts at whitewashing one of the greatest fascist mass murderers in history. He does not represent the ideals of journalism to which we should aspire with these actions. This is not to condemn him for the whole of his life. Rather, we should ensure that we do not forget the specifics, or worse, that we should ensure that we do not. We should be absolutely certain that when we think of these things, that we honor the specifics that are good. And if we forget, we might honor those specifics as if they were something completely different. He was not just a Mitlaufer, but clearly and directly a Mitgestaltler.
Nannen ist für den Versuch, einen der größten faschistischen Massenmörder der Geschichte als unschuldig darzustellen, mitverantwortlich. Er steht damit nicht nur für die Ideale des Journalismus, den wir anstreben sollten. Er darf gewiss nicht für sein ganzes Leben verurteilt werden, doch wir müssen sicher gehen, dass wir wichtige Details nicht vergessen oder schlimmer noch, diese uminterpretieren. Nannen war nicht einfach ein Mitläufer, sondern eindeutig ein Mitgestalter. So der Journalist Jacob Applebaum letzte Woche im Theater Mannheim zu den Gründen, warum er angesichts seiner jüdischen Herkunft den an ihn verliehenen Henry-Nannen-Preis umwidmen wird, die Büste einschmelzen lassen wird, neu gestalten lassen will, die dann eine anonyme Quelle symbolisieren soll. Außerdem soll das Preisgeld antifaschistischen Gruppen gespendet werden. Welche Vergangenheit hatte Sterngründer Henry Nannen? Dazu gleich mehr. Außerdem im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 31. Mai 2014 auch etwas zu der Ukraine-Berichterstattung. Sie haben das auch wieder in den Nachrichten gehört. Und sind wir mal ehrlich, sehen wir da überhaupt tatsächlich noch durch? Und dann erfahren wir etwas über Lokaljournalismus im Bereich des Rechtsradikalismus von einer Münchner Tagung. Und das alles natürlich wie immer hier im Radio 1 Medienmagazin.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und nochmal Jacob Applebaum.
As an investigative journalist working on contentious issues, I work to shape culture by finding hard facts and interpreting them. As someone very invested in the idea of scientific journalism, an idea pioneered for our modern era by WikiLeaks and Julian Assange, I work to ensure that the facts are available to everyone without exception, where the reader can check the facts themselves, and that we document our claims. This is an absolute rejection of propaganda. It is an acknowledgement that all simplifications of facts are versions of a larger truth, a truth best told with original documents alongside any interpretation.
Ich bin ein investigativer Journalist, so hat er gesagt, und arbeite an sensiblen Themen. Ich präge die Kultur, indem ich mich auf die Suche nach harten Fakten mache und sie analysiere. Als ein engagierter Vertreter der Idee des wissenschaftlichen Journalismus, einer Idee, für die heute WikiLeaks und Julian Assange stehen, will ich durch meine Arbeit gewährleisten, dass ausnahmslos jeder Zugang zu den Fakten hat und dass der Leser die Fakten selbst überprüfen kann, die wir in unseren Texten behaupten. Ich wehre mich gegen jede Form von Propaganda. Meine Arbeit ist Anerkennung der Tatsache, dass jegliche Vereinfachung von Fakten eine Version einer größeren Wahrheit ist, die sich am besten durch Originaldokumente in Verbindung mit ihrer Interpretation erzählen lässt. Und genau in diesem Sinne habe ich mich vor der Sendung unterhalten mit Professor Dr. Habo Knoch. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Köln. Er ist leider unterwegs und wir mussten das Gespräch daher aufzeichnen. Er wird auch bei Wikipedia unter Henry Nannen als Quelle genannt für den Aufsatz Die lange Dauer der Propaganda. Ich fragte ihn denn, ob die Fakten, die Applebaum nannte in seiner Rede, die wir gleich jetzt noch hören werden, einer großen Recherchearbeit geschuldet sind oder ob die nicht längst einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind.
Das, was Applebaum gesagt hat, war lange bekannt. An sich nichts Neues. Das hätte er auch schon vor Entgegennahme des Preises deutlich vorher recherchieren können und sich sein Urteil dazu bilden. Breitere Öffentlichkeit, immer ein bisschen schwierig unter Historikern, aber auch im breiteren Kreis von Personen, die sich ein bisschen mit Journalismus, Zeitungswesen nach 1945 beschäftigt haben, war bekannt, dass Nannen involviert war. Ob nun der unmittelbare Zusammenhang zwischen Nannen, dem NS und dem Sterngründer so bekannt war. Da ist er natürlich auch eher anders aufgetreten. Die Hitler-Tagebücher waren ja so das Letzte, was man mit Nannen da wirklich verbunden hat. Aber die Informationen sind nicht neu und das hätte Applebaum gut vorher wissen können.
Gehen wir sie mal chronologisch durch. Also er sagt, dass Henry Nann mitgewirkt hätte an Leni Riefenstahls Film über die Olympischen Sommerspiele 1936.
He was in Olympia, the 1936 film about the Summer Olympics by Leni Riefenstahl.
Ist das etwas, was man heutzutage kritisieren sollte, muss, wenn jemand eine journalistische Rolle gespielt hat wie Henry Nann?
Das muss man für ganz viele dieser Journalisten und jungen Männer, vor allem aber auch jüngeren Frauen im Nationalsozialismus, immer in den biografischen Zusammenhang rücken. Und für Nann gilt, dass er nach seinem Studium auch im Nationalsozialismus entsprechend verschiedene Tätigkeiten hatte, auch als Teil seines Karriereweges und hier sehr aktiv auch schon frühzeitig Kontakte zu einem hitlernahen und nazinahen Verleger hatte, der auch sein persönlicher Protagonist war. Und er hat diesen Kontakt sicherlich auch gesucht, war ja bei den Olympischen Spielen aktiv, ist auf diese Weise dann ja auch in den Riefenstahl-Film hineingekommen. Und da gibt es natürlich ganz viele enge Berührungspunkte. Gleichzeitig muss man immer betrachten, dass das nicht identisch ist mit einer unmittelbaren Verantwortung für den Nationalsozialismus als politisches System. Aber Nann hat, wie eine große Zahl von Deutschen, vor allem von denjenigen, die in den 30ern, 40er ihres Lebensalters Karriere gemacht haben, auf ihrem beruflichen Aufstieg waren, natürlich eine aktive Rolle im Nationalsozialismus als Gesellschaftssystem und als Berufssystem gespielt. Da ist er ein Exempel für eine Fülle von Menschen, Hunderttausenden, die mit einer gewissermaßen Elitenfunktion auch in die öffentliche Wirksamkeit des Nationalsozialismus schon vor dem Krieg eingetreten sind und nach dem Krieg dann ja auch nochmal konkretere Funktionen im Bereich der Kriegspropaganda übernommen haben. Man muss ihn da, denke ich, sehr stark auch als Exempel sehen, ohne dass man schon automatisch auf unmittelbare Täterschaftsverantwortung daraus rückschließen kann. Das macht es insofern zu einem anderen Fall als bei denjenigen, die wegen konkreter Gewalttaten oder konkreter politischer Mitverantwortung schließlich auch zur Rechenschaft gezogen worden sind oder werden konnten. Aber er ist auch nicht gleichzeitig in die sonst so häufig verwendete Kategorie des bloßen Mitläufers einzuordnen, weil er eben einen Gutteil seiner auch späteren Karriere natürlich in dieser Zeit auch vorbereitet hatte, ohne große Distanz oder aktive Distanz oder Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu leisten.
Nehmen wir nochmal einen Fakt der Olympischen Spiele auf. Er sei als Sprecher beim Fest der Völker aufgetreten für die Eröffnung der Olympischen Spiele.
He appeared in Fest der Völker as a speaker for the depiction of the opening of the Olympic Games.
Wie bewerten Sie das?
Das große Ereignis dieser Olympischen Spiele war natürlich Propaganda. Propaganda für das NS-System und auch Nanns Rolle dabei muss natürlich auch als Bestandteil dieser großen Öffentlichkeitswirksamkeit, auf die der NS die Olympischen Spiele ja ausgelegt hatte, im Vorfeld auch der oder im Kontext auch der Kriegsvorbereitung Signal nach außen als Friedenssignal, wenn man so will. Aber es bleibt natürlich eine propagandistische Veranstaltung. Auch Riefenstahl hat natürlich nach 1945 immer gesagt, die Olympischen Spiele seien ja schließlich ein Sportereignis gewesen und kein politisches Ereignis. Die Beteiligung auch von Nann daran muss allerdings auch immer als Teil einer Verwischung auch der Kategorien gesehen werden. Man kann auch für diese Zeit nicht mehr von einer eindeutigen Kategorisierung von rein politischen Dingen oder nicht politischen, öffentlichen und nicht öffentlichen Dingen sprechen, sondern all diese Ereignisse sind Bestandteil eines groß angelegten weltanschaulichen Überzeugungssystems, in dem dann natürlich auch die vermeintlich erstmal nicht so zentrale Rolle eines Sprechers natürlich Bestandteil dieses Propagandasystems sind. Inwieweit jemand wie Nann schon zu der Zeit die Möglichkeit gehabt hätte, auch Distanz dazu aufzubauen oder sich nicht zu beteiligen, das ist eigentlich die Frage, die man sich unter historischen Gesichtspunkten stellen muss und die natürlich auch für die Frage nach 1945, wie sind denn all diese Journalisten und Propagandisten im weiteren Sinne dann damit umgegangen, dass sie auch Bestandteil dieses Systems waren, auch wenn sie in solchen Rollen nicht die eigentlichen Vordenker des Nationalsozialismus waren.
Der nächste Fakt, der ist ziemlich offensichtlich, wenn er denn stimmt. Bei Kriegsbeginn arbeitete er für eine Propagandaeinheit der Nazis in Italien. Man könnte sagen, dass er einer der ersten Embedded Journalists war, so Applebaum.
When the war came, he went on to work in a Nazi propaganda unit in Italy. One of the original Embedded Journalists, we might observe.
Anfang 1944 wurde er mit dem Aktivpropagandazug der Luftwaffe Stabskompanie AOK 10 Italienfront in Italien stationiert. Dort ging seine Einheit in dem neu gegründeten Waffen-SS-Unternehmen Südstern auf.
Early in 1944 he was sent to Italy with the active Propagandazugs der Luftwaffe Stabskompanie AOK 10 Italian Front. There, his unit was taken over by the newly established Unternehmen Südstern unit of the Waffen-SS. To be quite precise, Nannen was a member of Südstern Schwei, which was a SS unit set up on July 1, 1944 in Florence by Hans Wiedemann, subsequently moved to Verona.
Genauer gesagt war Nannen Mitglied der Südstern 2, einer SS-Einheit, die am 1. Juli 1944 von Hans Weidemann in Florenz aufgebaut und anschließend nach Verona verlegt wurde. Er war also, Herr Professor Knoch, Propagandist der Waffen-SS-Einheit Südstern. Was waren Propagandisten?
Ja, er war zunächst mal Kriegsberichterstatter und damit war er einer von sehr vielen, die durch die, so nennen wir es jetzt mal, Karriereschleusen, die sich durch den Krieg auch geöffnet haben, natürlich einen wesentlichen Bestandteil der Kriegsberichterstattung mitgeprägt als Frontkriegsberichterstatter in unmittelbarer Nähe zu der entsprechenden Waffen-SS-Einheit, also der Standarte Kurt Eggers. Und diese Kriegsberichterstatter waren diesen Standarten zugeordnet, ohne dass die Berichterstatter selber Mitglied dieser Standarte gewesen sein mussten. Aber die Nähe ist natürlich unverkennbar und auch der Auftrag ist unverkennbar. Das ist, denke ich, insgesamt wichtig. Diese jungen Journalisten hatten den Auftrag, natürlich von der Front und für die Heimatfront ein entsprechendes Bild des erfolgreichen Krieges zu liefern. Und das im Sinne natürlich auch eines nationalsozialistisch geprägten Bildes, auch von Italien, beziehungsweise dann vor allem natürlich von den westlichen Alliierten, gegen die dann da ja Krieg geführt wurde ab 43, 44 in dem Bereich in Italien, dann auch entsprechend Bilder zu produzieren, die für die Aufrechterhaltung der Kampffähigkeit, den Glauben an den Sieg dienen sollten. Und in dem Sinne hat Nannen natürlich auch als Kriegsberichterstatter gewirkt bis zum Ende des Krieges. Und er ist ja auch so rum nicht auffällig geworden, dadurch, dass er sich davon abgesetzt hätte, weder physisch noch in seinen Positionen. Er hat das ja auch noch durch eigene kitschige Kriegspropaganda, Jugendkriegspropaganda dann noch unterstützt. Also da war er, ist er gut in dem Feld mitgeschwommen und hat sich aktiv darin bewegt, die eben für dieses Bild des Krieges auch Sorge getragen haben, ohne da eine Differenz aufzubauen.
Mehr von Professor Habuck noch zur Nachkriegsbewertung von Henry Nann gleich hier im Radio 1 Medienmagazin. Back in the World Again, David Gray. Hier bei Radio 1. Wir hörten gerade hier im Medienmagazin, der Sterngründer und Journalist Henry Nann war aktiver Propagandist in der Nazi-Zeit. Hatte man nicht in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nur unter sehr starker Kontrolle der Alliierten Lizenzen bekommen, um Zeitungen und Zeitschriften zu publizieren? Professor Habuck Knoch von der Uni Köln.
Das stimmt. Dieses Lizenzwesen war ja auch ein wichtiger Schritt, um zu einem Neuanfang im deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenwesen zu kommen. Das war ja auch unabdingbar aufgrund der Durchsetzung und weitgehenden Übernahme auch von Zeitungen durch Nationalsozialisten, die NSDAP und die Gestaltung der Presse im staatlichen Auftrag und auch die Selbstanpassung und Selbstmobilisierung gerade vieler Journalisten und auch Zeitungsverleger und Zeitungsverantwortlichen. Auch für Nannen galten natürlich diese Kriterien. Er hat vor 1945 keine besondere Involvierung in den Nationalsozialismus gezeigt, in dem Sinne, dass er ja keine Zeitung vorher verantwortet hat. Und er gehört zu dem großen Spektrum von eben Kriegsberichterstattern, die nicht unmittelbar diese NS-Affinität hatten oder die eine NS-organisatorische Affinität hatten. Er war nie Parteimitglied, er war kein SS-Mitglied. Und das hat bei dem Lizenzierungswesen ihm sicherlich Vorteile gegenüber anderen verschafft, ohne dass man aufgrund dessen damit schon automatisch ein Urteil über sein Wirken als Kriegsberichterstatter getroffen hat. Da wurde ja relativ klar getrennt, dann schließlich auch bei dem Lizenzierungswesen. Wäre er stärker organisatorisch in den NS involviert gewesen, hätte er sicherlich Schwierigkeiten gehabt. So konnte er eben den Weg gehen als Tageszeitungsgründer, Chefredakteur und dann eben mit der Begründung des Stern als Illustrierter.
Aber es gibt ja auffällige Parallelen zu einer Publikation, die wohl 1938 schon erschienen ist, die auch Der Stern hieß, aber mehr so ein Filmmagazin war. Das Logo erinnert daran, der Titel erinnert daran. Hätte man da nicht stutzig werden können und müssen?
Nann war da sehr geschickt. Er hat von Anfang an und ja sehr langdauernd über Jahrzehnte hinweg den Mythos verbreitet, dass es keine Vorläufer gab und in der unmittelbaren Situation 48, als auch die Kontrollen der Alliierten schließlich schon reduziert waren und es auch nicht um eine Tageszeitung und auch nicht um ein politisches Magazin ging, sondern um ein Unterhaltungsmagazin, da hat auch sicher keiner genauer nachgefragt. Und so vielen war offenbar dann auch der Stern aus der NS-Zeit trotz der nennenswerten Auflage von einer 750.000 Exemplaren nicht so vertraut oder bekannt. Aber Nann war ein Meister darin, zu postulieren, dass diese Zeitung ein ganz neues Produkt ist, obwohl sich, wie jetzt auch neuere Studien nochmal deutlich belegen, obwohl der Stern der Nachkriegszeit sich auf ganz vielen Ebenen sowohl von der inhaltlichen Anlage, von der ästhetischen Anlage, aber auch vom Geschäftskonzept und vor allem von der Zielstellung über Unterhaltung Menschen zu erreichen, ganz nahe dem verwandt war, was der Stern vor 1938 gegründet in der NS-Zeit auch sein sollte. Die Kontinuität ist unverkennbar, aber Nann hat einfach so getan, als ob es den nicht gab und war damit erfolgreich.
Kehren wir nochmal zurück zum Henry-Nann-Preis, der ja ausgezeichneten Journalismus prämieren soll. Ist der Name Henry Nann dafür geeignet, nach wie vor?
Zunächst mal finde ich, dass der Preisträger Applebaum gut daran getan hätte, wenn er von vornherein den Preis nicht angenommen hätte, statt jetzt im Nachgang eine entsprechende Rede zu halten und die Büste einzuschmelzen. Das finde ich nicht konsequent. Mir erscheint das selber eher eine Art von publizistischer Aktion zu sein, die eigentlich nichts mit der Aufklärung zu tun hat, um die es in einem solchen Fall gehen sollte. Wenn es mir wirklich um die Aufklärung zu Henry Nann gelegen ist und nicht um mich selbst im Zweifelsfall, dann lehne ich den Preis ab und habe gute Gründe dafür. Wenn er die hat, mag er sie auch äußern. Man kann vor auch seinem eigenen Hintergrund natürlich sagen, mit einem solchen Preis möchte ich nicht identifiziert werden. Henry Nann hat natürlich durch auch die Ausrichtung und Neuausrichtung des Stern in den 60er, 70er Jahren ja durchaus auch einen illustrierten Journalismus mitentwickelt, der zumindest zeitweise ja gegen dieses frühe Unterhaltungskonzept auch an journalistischer Aufklärung interessiert war. Wenn man sich in diese Tradition stellen möchte und wenn man Henry Nann zugute halten möchte, dass er das auch als einen kritischen Beitrag zur Demokratisierung der Bundesrepublik gesehen und entwickelt hat, dann mag man den Henry Nann-Preis kritisch gegen sich selber wenden und ihn als Postulat für kritische Aufklärung, die sich keinen weltanschaulichen Postulaten hingibt, verstehen. Allerdings braucht es dann auch eine aktiven Kommunikation, dass man den Preis auch so versteht und ihn nicht zur nicht als gewissermaßen Idolisierung und Glättung einer Biografie versteht. Ich würde also, wenn, dann dafür plädieren, den Preis so zu benennen, aber in seiner Auslobung und in seiner Beschreibung auch auf diese Elemente des Lebens und des Werkes und nicht des Lebenswerkes, das ist ja die Idolisierung, sondern auf die Elemente des Lebens und des Werkes von Henry Nann als einer einerseits gebrocheneren Biografie, aber auch als einer Biografie hoher Kontinuität, nämlich einer professionellen Optimierung aus der NS-Zeit in die frühe Nachkriegszeit bis weit in die Bundesrepublik hinein zu betrachten. Wenn man das ausspart, dann entsteht genau die Situation, in der ein Preisträger auf sowas aufmerksam wird und sich damit nicht identifiziert. Man mag den Preis also weiter so benennen, aber man muss in meiner Auffassung die Richtung ändern und sagen, wir verstehen diesen Preis ausdrücklich als etwas, mit dem wir auch auf entsprechende Kontinuitäten im Wirken von Nann aufmerksam machen. Und das auch als Folie für unsere Bewertung schließlich mitsehen.
Meint der Professor für neuere und neueste Geschichte an der Uni Köln, Dr. Habo Knoch. Ergänzend sei hier noch erwähnt, dass sich am letzten Sonntag am Rande der Buchpräsentation von Glenn Greenwald im Deutschen Theater Jacob Applebaum um ein Statement bat zu seinem Konflikt mit Henry Nannen. Er antwortete mir, er habe keinen Konflikt mit Henry Nannen und entzog sich sofort dem Gespräch. Inzwischen hat auch seine Kollegin Laura Poitras gegenüber dem NDR Medienmagazin Zapp erklärt, sie denke auch darüber nach, ihre Henry-Büste einzuschmelzen. Auf der Internetseite von Zapp auch die Rede von Jacob Applebaum im vollen Wortlaut. Die Links haben sie gerade über Twitter.com Medienmagazin und Facebook bekommen. Und bei so viel Vergangenheit ein Blick in die Zukunft. 26.11.2014.
Stil kann man nicht lernen. Man hat ihn oder man hat ihn nicht. Oder man ist Stil. Radio 1 holt die Stilikone des Pop live nach Berlin. Do you wanna play? Brian Ferry. Am 26. November im Tempodrom am Anhalter Bahnhof. Brian Ferry. Mehr Infos wie immer auf radio1.de. Brian Ferry, live und wie immer absolut stilsicher. Radio 1, für alle, die guten Stil leben und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich zum Thema Lokaljournalismus in der rechtsextremen Szene. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und jetzt ein kurzer Ausschnitt aus dem ARD-Fernsehen, das erste.
Europa hat gewählt und ist nach rechts gerückt. Das ist bedauerlich, aber natürlich längst nicht das Ende von Europa. Das heutige Ergebnis bedeutet ganz klar eine Zersplitterung der Parteienlandschaft im Europaparlament.
So kommentierte Reinhard Becker, stellvertretender Chefredakteur im ARD-Hauptstadtstudio, die Wahlergebnisse am letzten Sonntag. Jürgen M. Edelmann hat für das Radio 1 Medienmagazin einmal genauer hingeschaut und den Blick darauf gerichtet, wie Lokaljournalisten mit solch einem nach rechts Rücken umgehen sollten. In dieser Woche fand nämlich dazu in München eine Tagung der Bundeszentrale für politische Bildung statt. Jürgen, was wurde dort besprochen?
Zunächst einmal sei gesagt, dass rechtsextreme Einstellungen ein anhaltendes Phänomen in der Bevölkerung sind. Das zeigt nicht erst die vergangene Europawahl. Seit 2002 werden alle zwei Jahre die rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung ermittelt. Im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung erscheint dazu regelmäßig eine Studie, die dieses Phänomen untersucht. Den Herausgeber dieser Studie, Dr. Ralf Melzer, habe ich am Rande der Tagung nach der Grundaussage der aktuellen Erhebung befragt.
Die Kernthese ist, dass wenn wir uns die Verbreitung von Rechtsextremen, also im Kern menschenfeindlichem Denken anschauen, dass ein Phänomen ist, das in nahezu allen Teilen der Gesellschaft anzutreffen ist und eben daher eines der Mitte der Gesellschaft ist und nicht eines nur des rechten Randes.
Diese Studie trägt übrigens den bezeichnenden Titel Die Mitte im Umbruch.
Heißt das, dass sich rechtsextreme Parteien mittlerweile auch gegenüber Journalisten anders verhalten als noch in den 90er Jahren?
Nach all dem, was ich dort erfahren habe, kann ich das bestätigen. Von der Fachjournalistin Andrea Rübke, die seit Mitte der 90er Jahre im rechtsextremen Milieu, unter anderem für Fernsehmagazine wie Panorama oder Spiegel TV recherchiert, wollte ich deshalb genau wissen, wie sich die Szene mittlerweile verhält.
Zum größten Teil ist die Neonazi-Szene eben wirklich nicht mehr subkulturell orientiert. Das heißt, diese Klischees, diese Bilder von Skinheads in Springerstiefeln können wir uns abschminken. Die gibt es immer noch mal, wenn sie Oldschool-Partys feiern. Aber ansonsten geht wirklich eine immer stärkere Radikalität, eine Affinität auch zu Waffen und Militanz einher mit einem starken Selbstbewusstsein und einer Professionalität.
Von der Lausitzer Rundschau wissen wir aus unserem Sendegebiet, dass sie da hartnäckig dranbleibt am Thema Rechtsextremismus. Wie lassen sich speziell für Lokaljournalisten mehr oder weniger Schlüsse ableiten im Umgang mit Rechtsextremismus? Gibt es da sowas wie goldene Regeln?
Man muss erstmal sagen, dass Journalisten oder Lokaljournalisten im Besonderen eine ganz besondere Rolle zufällt. Sie sind diejenigen, die ganz nah dran sind. Sie haben täglich einfach bei ihren Recherchen Begegnungen mit der Szene vor Ort. Der Journalist Robert Kiesel zum Beispiel ist Reporter beim Nordkurier in Neubrandenburg. Er ist ausgezeichnet worden für sein publizistisches Engagement gegen Rechtsextremismus. Er hielt dafür zusammen mit einem Kollegen vom NDR den Medienpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wie er mir sagte, will er bei der Recherche natürlich hartnäckig bleiben und das, obwohl er gegenüber seiner Leserschaft sehr sensibel ist.
Oftmals, gerade im lokalen Bereich, empfinden sie es als Herabwürdigung der eigenen Region, als Nestbeschmutzung. Das Wort fällt sehr häufig, ihr kommt von außen und erzählt uns, wie wir Dinge zu machen haben oder was wir für Probleme haben, die Probleme, die vor Ort eben gar nicht erkannt werden. Und das ist gerade für uns als Regionalzeitung natürlich ein Problem, denn es ist ja auch unsere Region, über die wir da schreiben. Und die Leser sind Leute aus unserer Region, die wir natürlich in erster Linie nicht schlecht machen wollen, dennoch aber die Probleme nicht verschweigen können, die da sind.
Aber dennoch stellt sich natürlich die Frage, ob Journalisten Themen nicht dadurch erst publik machen, indem sie darüber berichten in puncto Rechtsextremismus. Manche sagen, das sei doch ein Spiel mit dem Feuer.
Auch darüber wurde auf der Tagung gesprochen, mit dem Ergebnis, dass Totschweigen eben heutzutage überhaupt nicht weiterhilft. Rechtsextremismus ist ein Bestandteil der Gesellschaft geworden und daher ohnehin präsent. Die Aufgabe, die besonders an Lokaljournalisten gestellt wird, lautet also Bewusstsein schaffen und aufklären. Die stellvertretende Chefredakteurin der Chemnitzer Freien Presse, Jana Klamit, formulierte das so.
Man muss dann sich einfach zusammensetzen, in welcher Art und Weise berichtet man. Haben die Rechten nur das Ziel, in die Zeitung zu kommen, weil sie wieder provozieren, dann muss man auch das entlarven oder deutlich machen. Auch sagen, dass das eben genau das Anliegen war und wie die anderen Parteien darauf reagiert haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass einfach die Rechten Themen setzen und die Themen kann man sich ja hernehmen und wirklich einen Faktencheck machen, gucken, was ist da wirklich dran, was steckt dahinter, was sind die Ziele. Und da muss es keinen aktuellen Anlass geben in Form eines Ereignisses, aber das Thema ist im Gespräch, das ist auch in der Bevölkerung im Gespräch. Und da einzugreifen und eben wirklich mit Fakten und mit ganz klaren, fairen Journalismus zu reagieren, das ist einfach unsere Aufgabe.
Wie lautet dein Fazit nach dem Besuch der Tagung?
Im Grunde genommen kann man festhalten, dass so ein Austausch unter Journalisten zu dem Thema eigentlich zu jeder Zeit seine Berechtigung hat. Dazu bedarf es keiner Europawahl oder ähnlichen Ereignissen. Das ist auch der Grund dafür, dass die Bundeszentrale für politische Bildung ein ganzes Programm zu diesem Thema aufgelegt hat. Für Regionaljournalisten heißt es weiterhin wachsam gegenüber Tendenzen und neuen politischen Gruppierungen bleiben. Natürlich muss man auch ständig nachfragen. Die Teilnehmer der auf dieser Tagung bundesweit vertretenen Regionalzeitungen und Regioblogs waren bestimmt keine Rechtsextremen oder hätten rechtsextreme Einstellungen. Und dennoch sollten wir immer im Blick haben, dass auch unter Journalisten Begrifflichkeiten mit deutlich abwertendem Charakter kursieren. Jüngstes Beispiel dafür ist sicherlich das Wort Dönermorde, das nicht zuletzt zur Verharmlosung der rechtsradikal motivierten Mordserie der NSU beigetragen hat.
Jürgen M. Edelmann besuchte die Tagung, die Fachtagung der Bundeszentrale für politische Bildung in München zum Thema Rechtsextremismus und Lokaljournalismus. Du hast noch was getwittert unter drehscheibe.org. Was ist das genau?
Es gibt einen Link zu einem Seminarblog, wo auch nochmal einzelne Vorträge deutlich nachzulesen sind, Bilder zu sehen und ähnliches. Also man kann richtig auch als Außenstehender dort einsteigen.
Dankeschön. Und alles natürlich unter twitter.com Medienmagazin oder Facebook Medienmagazin. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Und wenn Sie auch die Nachrichten von Radio 1 hören und andere Publikationen nach den News durchforsten, werden Sie bemerken, dass hier in diesem Fall das Thema nicht nach 14 Tagen verschwunden ist. Das ist ja mal so ein Durchschnittswert, dass man sagt, dann wird wieder ein neues Thema, eine neue Mediensau durchs Dorf getrieben. In der Regel 1 bis 2 Wochen, dann ist es weg. Die Ukraine ist schon seit Wochen in den Nachrichten. Das hängt natürlich damit auch zusammen, dass da immer wieder was Neues, auch Schreckliches passiert. Aber wissen wir, die wir hier die Nachrichten hören, aber auch teilweise ja die Journalisten, die sie selber machen, was wirklich los ist? Und man hat so gefühlt immer den Eindruck, eigentlich weiß man zu wenig. Und selbst wenn man eine ukrainische Staatsbürgerin befragt wie folgende, wird man eher ratlos entlassen.
Okay, I'm Ruslana, I'm singer from Ukraine, I'm winner of Eurovision Song Contest 2004.
Okay, ich bin Ruslana, ich bin Sängerin aus der Ukraine, ich bin Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2004.
And now I'm activist.
Also einige erinnern sich noch an mich und ich bin jetzt Aktivistin bei den Protesten in der Ukraine.
Es gibt zwei Sichten, zwei Wahrheiten auf die Ukraine, nämlich Ost- und Westukraine. Helfen Sie uns, diesen Konflikt zu verstehen. Warum ist das Land gespalten?
This is propaganda of Putin. No, there is no conflict.
Es gibt keinen Konflikt, das ist alles Propaganda von Putin. Also es gibt keinen Konflikt und es gab ihn auch nicht.
Russia speaking, live together. My mama Russia, my father Ukraine.
Also die Ukraine sprechen die russische Sprache und sie leben alle zusammen. Meine Mutter ist aus Russland und mein Vater aus der Ukraine. Wir sind in Familie. Wir hatten nie Probleme. Meine Mutter spricht Russisch. Also in der Westukraine, ich war im Osten geboren.
More than 40 years. She never has any problem with that.
Also über 40 Jahre hatte sie kein Problem damit. Das ist Propaganda. Wir haben keine Krise, keinen Konflikt zwischen uns. Also so ein Konflikt existiert nicht. Also ich verstehe, dass Putin versucht, das Image von der Ukraine zu zerstören. Die Ukrainer vereinigen sich jetzt für die Einheit des Landes.
Also die Pläne von Putin funktionieren nicht.
Die Sängerin Ruslana und jetzt Aktivistin, Friedensaktivistin in ihrer Heimat. Also ja, man kann sagen, die Ukraine ist vereinigt, es gibt keinen Konflikt und dennoch hört man tagtäglichen Nachrichten, dass dort geschossen wird. Und dann liest man auch wieder in der Zeitung, zum Beispiel bei Welt Online, heute in der Online-Ausgabe, dass Putin versucht, den Cyberkrieg zu führen, indem er auch die sozialen Netzwerke besetzt. Wie kriegt man denn, um Gottes Willen, wenn man als Journalist dort berichtet, tatsächlich getrennt Wahrheit und Propaganda, Manipulation. Ich fragte den Journalisten Toralf Kessler. Er ist seit den Februartagen in der Ukraine unterwegs, dreht für Arte als freier Journalist und fragte ihn, wie er denn mit diesen verschiedenen Informationsquellen überhaupt klarkommt.
Es gibt dort nicht nur zwei Interessengruppen. Es gibt die Oligarchen, es gibt die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, es gibt die Interessen aus Russland, es gibt die Interessen der EU, es gibt die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika. Das alles wird versucht, mit Informationen, die gestreut werden, in irgendeiner Art und Weise zu unterfüttern, zu untermauern. Sehr viel davon ist einfach nicht wahr. Und das ist dort die große Herausforderung, einerseits bestätigte Informationen von mehreren Seiten zu bekommen, diese dann abzugleichen und durch einen großen Kontakt zur Bevölkerung, zu unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft abzugleichen.
Aber wie macht man das, wenn ich da mal gleich so eingrätschen darf? Wie kriegt man Kontakt, wenn man möglicherweise die Sprache nicht perfekt beherrscht, sondern man ist da erst so 3, 4, 5 Wochen? Die Ukraine war möglicherweise nicht im Berichtsgebietsgegenstand vieler Fernsehredaktionen so verankert, aber man muss da jetzt berichten. Wie kriegt man die Informationen?
Ja, das ist für mich auch eigentlich das journalistische Rüstzeug. Um vernünftig berichten zu können, braucht man ein Netzwerk von guten Kollegen oder fähigen Menschen vor Ort, die Organisationstalente sind, die auch unsere Standards im Westen kennen. Menschen, die hier studiert haben beispielsweise, mit denen man sich sehr gut verständigen kann, die sehr gut vernetzt sind. Das geht, das findet man auch.
Wie?
Wir arbeiten selbst mit einem Netzwerk von Journalisten, die in Deutschland weitergebildet worden sind, Deutsch sprechen. Wir haben da Zugang zu Kollegen vom Print, von Radio, von Fernsehen, auch Agenturen, arbeiten mit denen sehr eng zusammen, bekommen auch dort nochmal durch diese Institution gefilterte Informationen, wobei man sagen muss, dass auch das dortige Mediensystem natürlich mit unserem in keinster Weise zu vergleichen ist. Aber über Personen kriegt man die Zugänge und es ist wichtig, sich dort schnell ein Spektrum zu erarbeiten. Einerseits Entscheidungsträger in der Politik, in der Wirtschaft, auch in der Kultur, in der Stadtverwaltung, im Parlament. Andererseits zu schauen, viel mit den Leuten auf der Straße zu reden, auf dem Maidan in die Zelte zu gehen, in der Ostukraine in die kleineren Städte zu fahren und zu schauen, was passiert in den Schulen, was machen die Leute im Alltag, wie ist eigentlich die Dimension dessen, was wir in der Aktualität natürlich immer nur auf die harten News fokussiert in den Nachrichten sehen.
Kommt man überall hin, außer, ich meine, natürlich im militärischen Konfliktfall, wenn geschossen wird, wird man auch als Journalist, der neugierig ist, möglicherweise sich selber erstmal schützen wollen. Aber gibt es Orte, an die man nicht kommt in der Ukraine?
Wir haben das so nicht erlebt. Ich kann jetzt nicht für die gesamte Ukraine sprechen. In der Regel ist es so, dass man sehr professionell und auch vorsichtig vorgehen muss, da man in der Regel ja auch ein Team von Mitarbeitern hat, die es dort vor gefährlichen Situationen zu schützen gilt. Wir selber haben sowohl in Kiew als auch während des Referendums auf der Krim und im Osten der Ukraine sehr viel Zeit auch darauf verwendet, obwohl man einen Druck natürlich hat, wenn man auch im Aktuellen arbeitet, die Sicherheit zu prüfen. Es ist in der Regel so, dass man weiß in den letzten Tagen in Slawiansk, dass es dort gefährlich ist. Aber wir dürfen auch nicht den falschen Eindruck erwecken, dass wir westlichen Journalisten und gerade wir deutschen Journalisten dort ein Zielobjekt beispielsweise für Entführungen sind. Das sind wir in der Tat nicht. Aber es ist so, dass ein hohes Maß an Disziplin, Organisiertheit scheinbar bei den Besetzungen von administrativen Gebäuden in der Ukraine herrscht. An den Checkpoints dann allerdings die unzufriedenen Teile der Bevölkerung, sage ich mal, abgesetzt werden und man deren Handlungsweise nicht immer prognostizieren kann.
Ist Ihnen etwas aufgefallen, was diese These nährt, dass deutscher Journalismus möglicherweise einseitig berichtet, dadurch, dass man eben nicht überall Kontakt zur Bevölkerung, zu den Werktätigen, zu den Betroffenen führt, sondern dass man so eine Art Balkonjournalismus macht?
Ich habe schon den Eindruck, dass wir in der Aktualität tatsächlich die Nachrichten senden. Wir gehen also auf die Ereignisse, die uns am wichtigsten scheinen, wo am meisten passiert, wo Entscheidungen getroffen werden, wo wir sehen, dass sich Dinge verändern. Das spiegelt aber meist nicht den ganzen Teil dieser Entwicklung wider. Wir sind dort manchmal meiner Meinung nach zu nah am tagesaktuellen Geschehen. Und es ist nun auch mal so, dass es neben der Ukraine andere Themen gibt. Aber ist der Hintergrund, die Erklärstücke, die müssten meiner Meinung nach durchaus in einer höheren Anzahl vorhanden sein, um zu verstehen, welche Interessen dort ineinandergreifen. Und insofern ist der Journalismus, den wir dort betreiben, ich möchte das gar nicht als Balkonjournalismus unbedingt beschreiben, aber sehr von dem Hang zur Aktualität geprägt. Und das kann nun mal nicht alles abbilden, was dort auch sehr wichtige Rollen spielt.
Und der andere Vorwurf dem deutschen Journalismus aus der Ukraine wird zumindest in kritischen Betrachtungen vorgeworfen, pro-westlich zu sein und weniger auch die andere Seite Putin verständnisvoll darstellen zu können oder zumindest gleichberechtigt darzustellen. Ist das etwas, was mit der journalistischen Aufgabe verbunden wird aus Ihrer Einschätzung? Oder ist das, weil westliche Journalisten einfach sich nicht vorstellen können, dass man auch der russischen Sichtweise etwas zumindest Objektives abgewinnen kann?
Ich kann mir schon vorstellen, dass in den Heimatredaktionen oder in den Zentralredaktionen dort eine Sozialisation vorherrscht, die sagt, wir haben uns jetzt eingerichtet mit unseren Verträgen, mit unseren Abkommen, mit unserer Harmonisierung, beispielsweise in der Europäischen Union. Und das, was dann etwas kraftstrotzend mit der Realpolitik uns entgegenkommt, ist das, was das Schlechte sein muss. Zum Vergleich, wir haben im Dezember, als es die ersten 3 Toten in Kiew bei den Ausschreitungen am Maidan gab, gab es Sondersendungen. Wenn jetzt bei den Ausschreitungen in der Ostukraine Menschen erschossen werden, müssen einige Journalisten schon kämpfen, dass diese Nachricht noch in den Nachrichtenblock kommt. Also wir haben dort schon eine Unterschiedlichkeit in der Bewertung. Das sollte aber meiner Meinung nach schleunigst versucht werden abzustellen. Denn wenn wir nicht begreifen, was hinter der Politik Putins oder Moskaus steht, werden wir diesen Konflikt nicht begreifen. Sowohl in der Diplomatie, in der Politik, als auch in den Medien nichts. Dort gilt es jetzt tatsächlich Verständnis zu haben und diese unterschiedlichen Seiten aufzuzeigen, damit man überhaupt mitbekommen kann, was die Motivation dahinter ist und wie man diesen Konflikt entschärfen kann, damit das Leid aufhört und nicht noch mehr Menschen bei diesen Aktionen sterben.
Der freie Journalist Thoralf Kessler über seine Ukraine-Berichterstattung. Jetzt harter Schnitt, kleiner Tipp von uns.
Radio 1.
Und hiermit endet der Zusammenschnitt der Live-Sendung. Sie sind bereits im Podcast-Bonustrack. Sie hören jetzt in voller Länge die Eröffnungsrede von Jacob Applebaum beim Mannheimer Theater der Welt, die Sie ja ausschnittsweise bereits beim ersten Thema in dieser Sendung gehört haben. Jacob Applebaum am 23. Mai 2014.
Good evening. You'll have to excuse me for speaking in English this evening. I realize that I'm in Germany, but I decided that for such a topic, it was important that I should say it in a language where I understood what I was saying, as well as I think I do. So this evening, I'm going to tell you a story, and I'm going to tell you about the story and how it is that it came to be that I'm here standing before you, and that it is the case that I'm going to read what I'm going to read. As a journalist, I tend to look twice at things. In fact, part of the reason that I work as an investigative journalist is because I have a natural suspicion about things. I have a concern where when I hear something, I try to integrate it with other facts, where just generally, I'm inclined to investigate. And in my work with WikiLeaks and in my work with Der Spiegel and other publications, what I have found is that there are always edges to what can be said, edges to the media, edges to society, edges to law. But usually it is the case that it is not the law that is limiting, it is society itself. And these are unwritten rules where people are supposed to know better before they, of course, wish to publish a thing, where they're supposed to understand where the loyalties lie. This is very well established and understood, but not really written down and not really shared beyond the journalistic communities. And what I share with you tonight is the work of some research, especially one of my colleagues, John Goetz, at the ARD. And he really encouraged me to write a nice op-ed about winning the Henry Nannen Prize. It was also the case that Matthias, who is one of the theater directors here, he encouraged me to write a nice op-ed about the opening of the theater. And I thought, what better place than in the Süddeutsche Zeitung? Where else could we publish a nice combination of the two? And what we found is that edge, where when you write something, even when it is an invited text, you will learn that if you are like me, a space alien come to a foreign land, that maybe what you've written is unpublishable. And in fact, that was what we learned. We learned, in fact, that the Süddeutsche Zeitung would not publish what I had written, even though they had invited it. It was the case that we took it to other newspapers. One said that they didn't have enough space for the Saturday edition. This was 2 days ago. Which, of course, suggests that they weren't willing to make another page should they really actually be full. And then another said that they didn't want to cause any offense, so they wouldn't print it because they didn't want to look ungrateful. That would be the magazine that I work with, Der Spiegel. I was a little bit shocked by that, but that's okay. I don't believe that I speak for anyone but myself, and I do, in fact, only speak for myself. I unilaterally decided to take this action, both in the spirit of the theater, but also in the spirit of a deep guilt inspired by my father and my mother, which, if any of you have ever had a father and a mother that inspired guilt in you, you know that it never really goes away. So, to that end, I decided, well, outside of my hotel today, to stop by the synagogue. Now, I'm not a religious person at all, but I thought, if I'm going to read this text, I'd really like to ask someone for advice. So I went to the synagogue, which is directly across from my hotel, and I rang the doorbell, and like all of my attempts at finding a rabbi, and in general with my relationship to Judaism, the rabbi was not there, and the door was locked. And this, to me, was a sign. So I asked the woman walking down the street near the synagogue if she understood how to ring the doorbell properly. And hopefully she's here in the audience now as I invited her, because as it so happens, we spoke and we ended up having lunch, which is a very strange thing, especially in Germany, to meet a complete stranger and then to have lunch 5 minutes later. So, and maybe that's Mannheim. So there we were at G4 and walked to G3 and then to G2 until we found a cafe. That's Mannheim, right? So she suggested that I should, in fact, talk about this topic. And so I went looking for a rabbi, and I found a wise woman who is a second-generation Turkish immigrant. And I think that was the better choice, frankly, because her advice was really good. She said, you know, in life we have baggage, we have luggage, and it's always easier to leave the luggage behind. But if we want to do something good, we've got to carry it with us. And so that is exactly why I want to read you the op-ed that three of the largest German papers would not publish, because they either feared creating an offense or seeming ungrateful, or because they just didn't have enough space. And it's, of course, their choice not to print it, and I totally respect that. It's a personal and emotional thing. And when I'm done reading it, I just want to make it clear that there'll be an intermission, and then the play will start. And I hope everyone will leave and then come back, and hopefully you don't leave before that time. So. Thank you, whoever you are. Now, I should preface, not to build up this too much, I didn't actually think that this would be so controversial. And in fact, I'm a little bit surprised that it is controversial. So for me, I only thought that this was an interesting story of an experience, and I was planning to say something completely different about the theater tonight. It is only because we were denied at every turn with publishing this that I thought it important to make sure that since people will cover the opening of the theater, that we'll force them to write about it. And that is a fantastic tactic in the media, so all of the people that wanted to do interviews with things later, they'll have to write about what I said. And so in a sense, it helps them, because now they wouldn't say it and say it as if it were them, but they can say it if they're quoting me. And that's a sort of abstract level of distancing themselves from what I've said, where they're comfortable with it. And if that's where they stand, that's fine. It's good to understand that edge in journalism. So, with that said, I'll read the text. Around the age of 9, my father punished me for following other children thoughtlessly. In doing so, he introduced me to 2 of my favorite theater pieces, requiring me to read them as part of my punishment. The Rhinoceros by Eugene Ionesco and Biedermann und die Blansifte by Max Frisch. Both greatly influenced me about the danger of following along without making room to think for oneself, about collective madness in society, about self-certainty, about values and rights, about power and violence, but most importantly, about loyalty to ideas without reflecting on the larger impact of the actualities at hand. These 2 plays, along with my father, set the path in my mind that resistance is important and that it must be done in service of a greater humanity, one where we may experience a world that is not guided merely by totalitarian views with blind faith and flags, leaders and their bureaucratic lackeys, or simple obedience to authority when demanded for authority's sake. Theater helps society to process issues large and small. It is an important part of human culture. We find ourselves in a time of great upheaval, one where we are reevaluating time-honored traditions, understanding the true limits of laws, and understanding modern power dynamics as machines now broker them. We have recently learned through the courage of the whistleblower Edward Snowden that the West performs surveillance that is of an unthinkable scale. These systems are used in service of political assassination by flying robots known as drones, quashing dissent, waging endless war where the suspects, the targeted, and the dead are considered subhuman. We have learned that it is not merely a matter of terrorists, but that it includes everyone, even Chancellor Angela Merkel, as a so-called legitimate target. What does any of this highly technical information actually mean? How will we understand these issues in a way that relates to each person without removing the detail, the nuance, and the importance that the facts convey? Last week, I was greatly honored by the finest journalists in Germany with the Henry Nannen Prize for Investigation. Our team won for our story that revealed that the NSA is not merely spying on all of Germany, Europe, and most of the world, but specifically on Chancellor Merkel as well. To be honored by our peers is a great feeling, a level of appreciation that we rarely feel for such contentious topics. This is especially so when it comes to international mass surveillance, allegedly performed in service of keeping us safe from terrorism. Those working on these issues are regularly and personally demonized, threatened, and persecuted in an attempt to silence our work. However, it is not without comment that I learned that Germany's greatest press award has a contentious history. I decided to research and to find out about the history of Henry Nannen, and I was disturbed by what I learned. The lessons of my father's judicious use of theater to teach me serious life lessons came to the forefront. I did not think that we would win the award, but I decided that I must speak to the issue if we did. The award ceremony was themed after a circus, and it was intended to be comical, something to enjoy, something to make lighthearted of heavy topics. Nannen's name was the main wall, and it glowed several meters high for most of the performance. When I arrived on the stage with my co-authors, I felt that to read my prepared statement was an insult, and that I should simply remain silent in my tuxedo. I felt the social pressure of conformity, thinking that I couldn't possibly be trapped into silence, and yet I was wrong. In this circus, I played my part. I did not reach for the microphone, and much to my own personal shame, I failed to say a single word on the stage. I felt that I had won a highly coveted award, only to lose a part of myself in the process. I collected the heavy metal statue of Henry Nannen's head, and our team celebrated as only a winning team will do. As an investigative journalist working on contentious issues, I work to shape culture by finding hard facts and interpreting them. As someone very invested in the idea of scientific journalism, an idea pioneered for our modern era by WikiLeaks and Julian Assange, I work to ensure that the facts are available to everyone without exception, where the reader can check the facts themselves, and that we document our claims. This is an absolute rejection of propaganda. It is an acknowledgement that all simplifications of facts are versions of a larger truth, a truth best told with original documents alongside any interpretation. I feel a personal pride to be recognized by many of the great living German journalists for my work, but I simultaneously feel a great shame to accept an award named after Henry Nannen. Here are some of the facts that I learned about Nannen. He was in Olympia, the 1936 film about the Summer Olympics by Leni Riefenstahl. He played a role in both parts of Olympia. He appeared in Festa Volker as a speaker for the depiction of the opening of the Olympic Games. He wrote adoringly of Hitler, and he did so before the outbreak of the Second World War. When the war came, he went on to work in a Nazi propaganda unit in Italy, one of the original embedded journalists we might observe. These facts read as theater, but they are sadly recollections of history. He was a lieutenant de réserve at the German Luftwaffe. Early in 1944, he was sent to Italy with the active Propagandazugs der Luftwaffe, Stabskompanie, EOK 10, Italian front. There, his unit was taken over by the newly established Unternehmen Südstern unit of the Waffen-SS. To be quite precise, Nannen was a member of Südstern 2, which was a SS unit set up on July 1, 1944 in Florence by Hans Wiedemann, subsequently moved to Verona. Nannen did not automatically become a member of the SS, and a photo of a 1944 Christmas party shows him still in Luftwaffe uniform. Officially, he stayed Lieutenant de Reserve of the German Luftwaffe. The facts are unambiguous. He was a propagandist of the Waffen-SS unit, Südstern. After the war, Henry Nannen was later involved in attempting to present the Hitler diaries to the public as a fact. Thanks to the recent publications in Die Zeit's dossier, we know that he was involved in key meetings regarding the decision to publish the Hitler diaries. It is often forgotten that the Hitler diaries were actually a whitewash of Adolf Hitler. It presented him as being against Kristallnacht, of wanting peace with England and opposing the Holocaust. Absolute lies, and obviously so. Nunnan bears a responsibility for attempts at whitewashing one of the greatest fascist mass murderers in history. He does not represent the ideals of journalism to which we should aspire with these actions. This is not to condemn him for the whole of his life. Rather, we should ensure that we do not forget the specifics, or worse, that we should ensure that we do not. We should be absolutely certain that when we think of these things, that we honor the specifics that are good. And if we forget, we might honor those specifics as if they were something completely different. He was not just a Mitlaufer, but clearly and directly a Mitgestaltler. My father urged me to remember that the goal of the Nazis was to ensure that I did not exist. To that end, he was steadfast in believing that I should never hide my Jewish heritage, even if it earned me a beating or worse, even if I was to grow up to be an atheist, as I am, even if I were to write this from Berlin, myself, as I do today. As a person of Jewish American descent, to accept the head of someone who fought in the war as a Nazi, I felt it must be under different circumstances. Only when we take the head ourselves, and never to honor the name of someone carrying such a history regardless of petty details. Nonetheless, it is not a matter of my family, but as a matter of importance to all families, regardless of origin. None of us are of a holy bloodline, and we should not honor the notion that any of us are superior to each other by race or faith or any such fascist nonsense notion. It is for that reason I will work with a local metal worker in Berlin to melt the sculpture and recast it into a fitting head, the head that represents our most important figure in investigative journalism, the anonymous source. I do not reject the jury's decision. I reject carrying the name and presenting the head of a man who fought as a propagandist for the fascist Nazis. I do not reject the peers who honor me. I reject being party to the co-option of the name of Egon Erwin Kisch, an important anti-fascist who wrote in exile then, as I do today, as a mere sub-prize of the Henry Nunnan Awards. It is for that reason that I will donate any prize money, should it still come, to two anti-fascist groups who carry on the struggle to this very day. It is theater that helped me to understand why I must write this today, and without it, I might have stayed silent. I refuse that path on this issue because of the importance of the theater that my father impressed upon me. My father, who as an author, a playwright, and a director, shaped my moral character and communicated those values through the theater. It is through culture, with music, painting, photography, writing, dance, programming, costuming, film, and theater, amongst many other arts, that we explore and seek to understand. It is our culture that we seek to settle these conflicts. It is through technology and law that we seek to cement the results as new societal norms. We would be best advised to remember the lessons from the past and to honor those who strive to help us understand the world of today. This is part of how we'll build a more just future. Given its history of fascism and mass surveillance, Germany has a moral authority that may be used to save a young man's life, the life of Edward Snowden. Germany should not follow other countries thoughtlessly. It has the option to walk an important path, even if it does so alone. It is time to bring him safely to Germany to speak to the German parliamentary inquiry about the largest surveillance scandal in history, one that encompasses many nations, including my own, and that continues until this day. It is time for the German parliament to not be intimidated by my government with vague legal or economic threats. I join with many others, and I call upon Germany to grant asylum and safe passage to Edward Snowden. Edward Snowden is a witness to crimes committed against all of us. Let the resulting drama unfold on the world stage for the benefit of all of humanity, beyond nations and beyond personal interests. Asylum for Edward Snowden to begin the process of creating justice for everyone, here in Germany and abroad. Thank you, and enjoy the theater of the world.
Thank you.